Aber auch so ein bisschen die moderne Kirche, ne? Früher hat man sich sonntags in der Kirche getroffen, heute gehst du auf den Fußballplatz oder ins Stadion, um mit deiner Community zusammenzukommen.
Durch diesen Aufstieg erfahren die Leute eine komplett gesellschaftliche und eine biografische Aufwertung.
Also alleine das zeigt ja schon, dass dieser Verein Teil unseres Lebens ist.
Die Kitas haben zugemacht, irgendwelche Sozialeinrichtungen haben zugemacht, aber Erzgebirge Aue war immer da. Das ist so ein Vermächtnis, auf das man sich immer berufen kann und deswegen funktioniert's.
Der FC Schalke steigt auf und plötzlich scheint eine ganze Stadt wieder zu atmen. Menschen liegen sich in den Armen, Freudentränen auf den Tribünen und Autokorsos bis tief in die Nacht. Und wir haben auch noch alle die Bilder von den Arminia-Fans vor Augen, die quasi mit der gesamten Stadt zum Pokalfinale nach Berlin reisten. Fußball ist in solchen Momenten weit mehr als nur ein Spiel. Gleichzeitig erlebt der FC Erzgebirge Aue das Kontrastprogramm und muss den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Ein Verein, der nicht nur für eine Stadt steht, sondern für eine ganze Region, für Identität und für Zusammenhalt. Und beim Wuppertaler SV herrscht nach dem Absturz aus der Regionalliga Fassungslosigkeit. Diese Geschichten zeigen, Fußball ist niemals nur Sport. Fußball ist Emotion, Heimat und Anker. Für viele Menschen ist der Fußball ein fester Bestandteil ihres eigenen Lebens, manchmal sogar des eigenen Selbstverständnisses. Deshalb wollen wir heute den Blick bewusst weg vom rein Sportlichen hin zu den Menschen auf den Rängen lenken. Zu den Fans, die Woche für Woche investieren. Ihre Zeit, ihr Geld, ihre Hoffnung, ihre Leidenschaft. Aber was bedeutet ein Verein wirklich für einen Menschen? Warum können Siege euphorisieren und Niederlagen tief treffen? Und vor allem, ist das wirklich so? Wann wird der Fußball zum emotionalen Anker für eine ganze Region? Gerade im Osten Deutschlands ist das besonders spürbar. Vereine wie Aue oder auch andere Clubs wie Cottbus oder Dresden sind oft weit mehr als Fußballvereine. Sie tragen regionale Identität nach außen. Sie verbinden Generationen, sie geben Menschen das Gefühl, als Stadt und als Region gesehen zu werden. Über all das wollen wir heute sprechen. Über Liebe und Loyalität, über Tradition und Schmerz und über die Kraft des Fußballs, Gemeinschaft zu stiften, aber auch über ihre Schattenseiten dieser tiefen emotionalen Bindung, wie Abstiege mit Randalen und Eskalation. Und dafür haben wir uns genau den richtigen Gast eingeladen. Gregor Rühl, Ostfußball-Experte, leidenschaftlicher Groundhopper und jemand, der den Fußball nicht nur romantisiert, sondern eben auch mit einem sehr reflektierten und kritischen Blick begleitet. Wie viel emotionale Bindung an einen Verein ist wirklich gesund? Warum fühlen sich Abstiege manchmal wie persönliche Niederlagen an? Und was passiert mit einer Region, wenn ihr sportliches Aushängeschild plötzlich verschwindet? Gregor Rühl, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf. Schön, euch zu sehen, beziehungsweise
hallo,
zu hören.
Gregor.
Wir
hallo,
freuen uns.
Fabi. Hallo,
die
hallo.
Freude ist ganz auf unserer Seite.
Ja, auf jeden Fall. Und Transparenz ist ganz, ganz wichtig, auch für uns. Einmal kurz gesagt, wir nehmen das ja hier aus Gründen weit vor Ausstrahlung auf.
Weil Turit, aus Gründen meines Bauchumfangs.
Weil Turit mit einem dicken, dicken Babybauch neben mir sitzt.
Ja.
Und wir ja alle nicht wissen, nur der liebe Gott weiß, wann das losgeht.
Das
und
stimmt.
Das kleine Mädchen, was da drin ist, weiß, wann es rauskommen möchte.
Das
und
ist richtig.
Deswegen ist der letzte Spieltag in den ersten Ligen noch nicht gespielt.
Genau, das heißt, ihr werdet bei Ausstrahlung der Folge schon mehr wissen, als wir es jetzt gerade tun, wer es wirklich gepackt hat, wer drin geblieben ist, wer abgestiegen ist. Wir machen es ein bisschen hypothetischer heute.
Hinten raus tippen wir nochmal, damit ihr nachhören könnt, wer von uns am wenigsten Fußballfachwissen hat.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, Gregor, ey, also wir haben uns ja das letzte Mal quasi bei unserem Live-Auftritt in Bielefeld gesehen, wo du ja die Hütte zum Kochen gebracht hast. Heute vielleicht ein bisschen ernster als damals für diejenigen, die da waren, die werden sich ja noch erinnern.
Ihr beide habt euch da zuletzt gesehen vielleicht. Ich habe Gregor ja zwischendurch schon sehen dürfen nochmal. Zufällig.
Auf der Tribüne in Osnabrück, richtig? Als du kommentiert hast mit Strassi.
Ganz ja, das war romantisch witzig. Unter den Holzbalken haben wir gestanden und gesessen.
Da saß ein Reporter vom NDR neben uns, der hat beim Kommentieren geraucht.
Nein.
Das hat mich sowas von abgeholt.
Ja, der hat nicht nur geraucht, ich würde sagen, der hat Kette geraucht. Der hat wirklich viel gequatscht.
Der hat die Bremer Brücke auch zum Kochen gebracht, würde ich sagen. Oder eher zum Dampfen.
Der hat alles angezündet. Der hat permanent angezündet, ja. Aber da haben Gregor und ich uns tatsächlich ganz zufällig mal kurz gesehen und haben ein bisschen quatschen können. Und damit.
Aber wo, wenn ich in so einem Stadion, sollte man Gregor auch
gerade sagen,
treffen?
Damit kann ich ja auch gleich reinstarten. Warum, wieso bist du heute der perfekte Mann, die perfekte Person, um mit uns über diese Themen zu sprechen? Weil du einerseits unfassbar viele Fußballstadien gesehen hast, größere, kleinere, natürlich wahrscheinlich am meisten das Stadion in Dortmund, weil du großer BVB-Anhänger bist. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Du bist Autor, Texter, Moderator, Podcaster. Du bist in Halle an der Saale. Du schüttelst mit dem Kopf. Warum schüttelst du mit dem Kopf?
Ja, weil ich mir so dachte, immer, je mehr Berufsbezeichnungen dazukommen, desto unsicherer wird es eigentlich. Ne? Aber
du bist ein Tausendsasser. Du bist in Halle an der Saale geboren. Zwischendurch hast du auch mal ein bisschen Fernsehen gemacht mit TS bei Studio Schmidt. Dann bist du natürlich regelmäßig bei Copper TS. Ganz viel TS, Royal TS vielleicht auch zwischendurch mal an vielen Autobahnraststätten, weil du einfach unfassbar viel im Land unterwegs bist und dir ganz viel Fußball anguckst. Du hast seit 2025 bist du Host vom MDR-Podcast. Im Osten geht die Sonne auf, kann ich auch nur empfehlen. Vor allem was die Fußballkultur in Ostdeutschland angeht. Wer da was wissen möchte, hört bitte Gregor. Und wer ist noch mit dabei? Ich glaube, ein Küpper ist immer mit dabei.
Genau, das ist eine gute Rechnung, die in Fußballmedien Deutschland immer aufgeht. Alex Küpper ist es in dem Fall, der älteste Sohn vom Hansi, der seit Jahren im Ostfußball schon unterwegs ist als Reporter und Kommentator. Und der dritte im Bunde ist Paddy Fritsche. Ja. Er ist ein bisschen jünger als wir und ist auch Fußballkommentator. Und zu dritt versuchen wir da jede Woche einmal so einen kleinen Komplettabriss zu machen, was im Ostfußball so abgeht.
Kann ich nur empfehlen, hört euch das an. Das ist sehr, sehr gut. Und du bist auch Autor des Buchs 111 Mal, warum ich den Fußball liebe, das persönliche Geschichten und Beobachtungen rund um Fußballkultur sammelt. Es erscheint irgendwann bald. Und ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen.
Das ist schön, da freue ich mich. Da habe ich schon mal einen Leser, ist doch toll.
Ja. Und
kommt
ein
im
Buch
November
mehr,
wahrscheinlich raus.
Und ein Buch mehr als Tommy geschrieben.
Oh. Das ist noch ein Seitenhieb. Ja. Also wir bald auch.
Das stimmt.
Ja, also es geht heute vor allen Dingen darum, darüber zu sprechen, dass Fußball und Fußballvereine ja viel mehr sind als nur ein Hobby oder irgendeine Leidenschaft, der man nachgeht, sondern fast schon identitätsstiftend sind für Menschen und für ganze Regionen und auch generationenübergreifend. Also es ist ja häufig so, das wird von Opa, Oma an die Kinder, an die Enkel weitergegeben, wo man geht mit seinen Eltern, Großeltern, das erste Mal ins Stadion. Also irgendwie so, was ganz tief verankert ist bei uns. Gehst du damit, dass Fußballvereine so ein Teil unserer Identität von Fans sind?
Ja, natürlich, komplett. Also wie könnte ich es anders sagen, nachdem was du gerade sehr schön irgendwie beschrieben hast, was auch so meine Arbeit ist, versuche ich das sogar immer, überall, wo ich bin, sogar noch mehr zu erzählen oder den Leuten so klarzumachen, dass Fußball nie alleine nur für sich steht, sondern immer ein Wechselspiel ist zwischen Identität und der Region und dem, was im Stadion und auf dem Platz passiert.
Ich finde es auch ganz spannend, weil eigentlich mittlerweile sind Fußballvereine ja häufig so globale Marken, ganz viel kommerzialisiert. Und trotzdem ist es dann ja dann irgendwie tief emotional, regional verankert. Und das ist ja schon so eine Gleichzeitigkeit, die irgendwie heutzutage stattfindet. Einerseits diese Regionalität, aber dann trotzdem auch so große globale Marken, dass das überhaupt so in dieser Gleichzeitigkeit stattfinden kann, finde ich schon ganz spannend.
Man kann das jetzt natürlich auch nicht verallgemeinern, ne? Da gibt es ja auch Unterschiede. Also wir haben uns jetzt heute mal ein paar Traditionsvereine rausgesucht, über die wir sprechen wollen, weil es geht ja nicht pauschal für alle, was wir sprechen, über das wir sprechen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns Schalke rausnehmen, ne? Das mit Schalke verbindet man natürlich sofort Ruhrgebiet, dann diese Arbeitermentalität früher. Gab es viel Bergbau, dann können wir uns St. Pauli rausnehmen. Da geht es viel auch um politische Identität und alternative Kultur. Union Berlin ist so diese Ost-Berliner Mentalität. Freiburg habe ich jetzt gerade erst unter der Woche wieder, weil es ja gerade der SC Freiburg in aller Munde ist, in einem europäischen Pokalfinale. Da geht es auch viel um Bodenständigkeit und Nachhaltigkeit. Das kannst du ewig weiterführen. Also wir werden dann ja auch vor allem noch über Ostvereine sprechen, Erzgebirge Aue. Ich habe sie so oft gesehen in dieser Saison und ich habe mit denen wirklich nicht viel am Hut, außer dass ich regelmäßig tatsächlich gegen Erzgebirge Aue gespielt habe in der zweiten Liga und in der dritten Liga. Und das hat mir trotzdem im Herzen wehgetan, wie dieser Verein jetzt sportlich wirklich sich zumindest zwischenzeitlich hat gehen lassen. Jetzt gegen Ende der Saison nach dem sicheren Abstieg haben sie sich nochmal gefangen und das macht natürlich ein bisschen Mut.
Werbung. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Ja, und wenn wir jetzt auf diese Identität, die du angesprochen hast, also alleine, wo spiegelt sich das besser wieder als dass ich, wenn ich über Arminia rede, Gregor, wenn er über den BVB spricht, wir sagen ja nicht die, wir sagen ja oft wir. Also alleine das zeigt ja schon, dass dieser Verein Teil unseres Lebens ist. Und ich frage mich, also warum gerade die Traditionsvereine, Gregor, aus deiner Sicht, warum schaffen es gerade die Traditionsvereine, dass Menschen sich so stark mit ihnen identifizieren?
Ja, also ich glaube, also erstmal muss ich sagen, dass ich oft, wenn ich das so sage, dieses Wir in Runden, wo nicht so viele Fußballfans dabei sind, das wird immer so ein bisschen belächelt dann, wie ihr. Gehörst du dazu oder was? Und dann bin ich so, ja sicher gehöre ich dazu. Also ich bin ja Mitglied des Vereins und hab da ganz viele Freunde und sehe mich auch als Teil dieses Ganzen. Deswegen sage ich auf jeden Fall wir. Finde ich immer ganz witzig. Also ich glaube, dass Fußballvereine eben immer so ein bisschen mehr sind als nur der Verein, wie auch gerade schon angeklungen. Also du hast ja, zum Beispiel Schalke ist ein gutes Beispiel, hast du erwähnt, die ganze Geschichte, der Bergbau, was in einer komplett strukturschwachen Region einfach Sachen sind, die nicht mehr da sind. Also wenn wir jetzt auf den Bergbau zum Beispiel blicken, die aber im Fußball einfach weiterleben. Da kannst du im Erzgebirge, kannst du die Parallele ziehen. Das ist sogar ganz spannend, weil es da eben auch um Bergbau geht. Da gibt es zum Beispiel das Steigerlied, was sowohl auf Schalke als auch im Erzgebirge im Stadion vorm Spiel gespielt wird. Und auch im Erzgebirge gibt es den Bergbau nicht mehr seit 1990. Und die Leute, das gehört aber zur Identität der Leute oder ja zumindest die Eltern irgendwie mal oder irgendjemand in der Familie oder aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis hat vielleicht mal irgendwann im Bergbau gearbeitet. Das gibt's aber nicht mehr, das haben die Leute aber irgendwie in sich drin und nirgendwo kann das noch so ausgelebt werden wie im Fußball. Von daher schaffen es, glaube ich, gerade Traditionsvereine einfach immer noch mal viel stärker noch mal so eine Identität herzustellen und eine viel größere Bindung einfach auch zum Verein beziehungsweise zur Stadt und zur Region zu schaffen.
Kleine Empfehlung da übrigens, du hast ja auch die kurze Podcast-Reihe der Schacht gemacht, ne, wo es genau darum geht, um Aue und Erzgebirge und wie verankert das da ist, genauso eben wie im Ruhrgebiet, ne?
Ja, wir sagen immer, ist letztes Jahr rausgekommen und irgendwie seitdem wir diese Podcast-Serie rausgebracht haben, also wo es so ein bisschen um die komplette Region und auch die Geschichte und Tradition in der Region geht und vor allem aber auch die Verbindung, Querverbindung mit dem Sport und dem Fußballverein da. Seitdem wir das rausgebracht haben, läuft es irgendwie bergab mit dem Verein. Aber, und deswegen ist Aue immer ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also wenn wir einfach mal auf den Namen schauen, wie der Club heißt. Der Club hat den Namen einer Region, trägt er in sich. Ne? Mhm. Also und das haben die damals. Also der Club hieß früher Wismut, also so wie der Trägerbetrieb in der DDR. Die Wismut war das Bergbauunternehmen der DDR. Auch krasse Identität auf jeden Fall, weil da jeder wirklich eingefahren ist in Schacht. Und dann haben die aber 1990, als es dem Ostfußball generell sehr schlecht ging, aber auch Aue sehr schlecht ging, haben so ein paar Leute sich zusammengetan, haben ein bisschen Kohle eingesammelt und haben gesagt, wie machen wir es denn jetzt? Wir müssen jetzt hier irgendwie einen neuen Verein, so ein bisschen einen neuen alten Verein aus dem Boden stampfen. Wie machen wir das jetzt, dass wir alle, möglichst viele Leute mitnehmen und haben halt gesagt, komm, wir nennen den Erzgebirge Aue.
Ach so.
Mhm. Um halt die ganze Region einfach mitzunehmen. Mhm. Und das ist eigentlich in sich schon ja der perfekte Beweis, wie Fußballvereine für Landstriche oder Regionen stehen können.
Ich fand es ganz interessant, auch jetzt im Zuge des Aufstiegs von Schalke. Da hatte ich ein Interview gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, mit einem Fan. Und der war, ich glaube, er hat geweint, er war zumindest den Tränen nah und hat gesagt, das bedeutet uns so viel, weil wir haben ja hier auch nicht so viel, hat er gesagt. Und das fand ich schon, also das hat mich so abgeholt, weil ich dachte, ja, gerade vielleicht in so einer strukturschwachen Region, wo es vielleicht wirklich nicht so viel gibt, woran sich die Menschen hochziehen können, dann so ein Verein, wo man zusammen hingeht, egal wer du bist, egal als was du arbeitest, aber dann zusammen so einem Verein zuzujubeln Woche für Woche, das schafft ja einfach total, total viel im Leben der Menschen.
Ja, das war total toll. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn es der FC Schalke 04 ist. Aber ja. Am Sonntagabend nach dem Aufstieg kam in der Tagesschau ein relativ langer Beitrag dazu. Und das fand ich total, total groß, dass die dem so viel Platz eingeräumt haben. Am Sonntagabend guckt wahrscheinlich die Tagesschau wahrscheinlich nochmal eine bessere Quote als unter der Woche. Mhm. In der 20-Uhr-Sendung. Und da gab es wirklich einen 4-minütigen Beitrag dazu, eben genau darüber, was du gerade erzählt hast.
Ach, war das so? Dann habe ich es wahrscheinlich sogar da gesehen.
Vielleicht war es auch das, gab sicherlich mehrere, aber da wurde eben ein Kneipenwirt interviewt und Leute auf der Straße. Und dann haben die halt einfach gesagt, ey, Gelsenkirchen hat eine Arbeitslosigkeit von 15%, glaube ich. Ne? Mhm. Das sind 10% mehr als in ganz Deutschland. Und die Leute haben einfach durch diesen Aufstieg erfahren die eine komplett gesellschaftliche und eine biografische Aufwertung. Das kann man gar nicht messen, ehrlich gesagt, in irgendwelchen Werten. Das ist total krass, weil das was mit dem Selbstbewusstsein einfach macht. Und einfach nur dadurch, in Anführungszeichen, dass ein Verein eine Liga höher spielt. Und das kann man eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Und das fand ich total toll, dass das in der Tagesschau einmal so Gesamtdeutschland, nicht nur Fußballfans, einfach mal gezeigt wurde.
Würdest du sagen, die Art und Weise, wie Schalke jetzt den Aufstieg geschafft hat, also ich habe ja auch unfassbar viel, berufsbedingt auch unfassbar viel zweite Liga gesehen, die haben ja jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, sondern die sind ja wirklich über Mentalität, über unbedingten Willen, über viel Arbeit, Intensität, haben die den Aufstieg geschafft, absolut verdient. Auf jeden Fall. Glaubst du, dass man dann bestenfalls an so einer Fußballmannschaft, an so einem Fußballverein auch so ein bisschen den Charakter einer Region wiedererkennen kann?
Ja, total. Also ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Auf Schalke gerade war das natürlich, das ist, glaube ich, gerade wichtiger denn je so im Fußball, wenn man jetzt vor allem nicht auf so diese Riesenclubs schaut, wie du sie am Anfang schon erwähnt hast, Turi, die hatten halt einfach eine Erzählung. Also die haben in der letzten Saison einfach gegen den Abstieg gespielt, in die dritte Liga gefühlt und haben halt, da lief es einfach komplett scheiße. Und dann haben sie sich einfach so auf ihr Malocher und Kumpeltum irgendwie so ganz doll gestürzt und hatten halt einfach diese Geschichte, die sie erzählen konnten. Und dann hieß es halt auch immer, ja, auch wenn wir hier keinen großen Fußball spielen, das ist hier, wir halten hier alle zusammen und wie, weil, was, blablablub. Und das ist dann natürlich, wenn du die Siege einfährst, kommt das natürlich nochmal besser. Und wenn du so eine Geschichte und so eine Erzählung hast, dann sind natürlich Leute, die aus der Region kommen, fangen dann nochmal mehr Feuer und Flamme. Und deswegen bedingt sich das auf jeden Fall mal komplett.
Aber es ist ja auch wirklich so, dass Fußball irgendwie was schafft, was gefühlt vielleicht so Politik und Gesellschaft nicht mehr schaffen, ne? So Menschen zu verbinden.
Ich kann das immer nur jedem empfehlen, wenn ihr nicht so oft im Stadion seid, dann geht mal ins Stadion und guckt euch auch mal an, wie die Leute sich untereinander verhalten. Also wie sehr die, unabhängig von der sportlichen Situation, freuen die sich so aufeinander. Also die freuen sich, Zeit miteinander verbringen zu können, ne?
Ja, und das Schöne ist ja, das haben wir auch schon, ja, das wird seit Jahren immer wieder erzählt, aber das bleibt auch einfach wahr und das ist eigentlich die schönste Wahrheit, wenn wir über diesen ganzen Bereich sprechen, denn im Fußball oder der Fußball verbindet eben Menschen aus verschiedenen Milieus. Mhm. Also der Anwalt steht neben dem Lehrer, steht neben dem Arbeitslosen, steht neben dem Kind, neben dem Sozialarbeiter und das Stadion ist oder der Verein ist eben ein Ort, wo sich die Region selbst begegnet. Und das hat man in Zeiten von Social Media und viele Leute sitzen irgendwie zu Hause und suchen sich ihre eigenen Wahrheiten im Telegram-Channel oder so. Ja. Diese Orte gibt's halt einfach selten. Und das ist natürlich, versuche auch ich immer wieder zu sagen, da kannst du in die großen Stadien gehen, dann kannst du aber auch einfach am Sonntag einfach mal nur auf den Dorfplatz gehen. Hauptsache, du gehst irgendwie raus und redest mit den Menschen und sprichst miteinander und musst auch nicht einer Meinung sein mit denen. Um Gottes Willen, das wäre auch schlimm. Aber ja, also Stadien sind ein hochdemokratischer Ort und Fußballplätze und so.
So, deswegen, so ein bisschen, aber auch so ein bisschen die moderne Kirche, ne? Früher hat man sich sonntags in der Kirche getroffen, heute gehst du auf den Fußballplatz oder ins Stadion, um so mit deiner Community zusammenzukommen.
Ja, und ganz kurz noch, um den Punkt vielleicht zu Ende zu bringen, es ist auch Auch im Negativen übrigens so. Also Stadien zeigen auch ganz oft viel früher als Politik oder andere Orte der Gesellschaft auch negative Strömungen. Also wenn wir auf rechte Strömungen schauen oder fremdenfeindliche oder so, oder ich bin viel im Osten unterwegs. Wir haben alle dieses Skandalspiel gesehen, als Hertha in Dresden gespielt hat. Nee. Und die Reaktion des ganzen Stadions sind eben Ost-Ost-Ostdeutschland-Rufe, wo man sich auch so ein bisschen denkt, ich glaube, das liegt hier alles mal ein bisschen viel tiefer, als dass es nur so eine Fußball-Auseinandersetzung ist. Also eben auch im Negativen müsste man eigentlich allen Politikern sagen, ey, mindestens einmal im Monat und nicht nur, wenn die Innenministerkonferenz kurz vorher ansteht, Armin Schuster, sondern auch so einmal im Monat gehst du bitte ins Stadion und guckst eigentlich, was mit deinen Leuten los ist.
Ja, aber es ist wirklich so. Ja, kann ich nur zustimmen, ja. Also es geht natürlich beim Fußball viel auch um Emotionen, aber...
In jede Richtung,
aber darum geht es ja nicht nur, ne? Also Vereine sind ja auch, um mal einen anderen Aspekt noch reinzubringen, wirtschaftlich extrem wichtig für die Region, ne?
Ja, also ich glaube, sowohl so ein Aufstieg als auch ein Abstieg kann natürlich wirtschaftlich sehr viel mit so einer Region machen. Und es gibt ja auch bewiesenermaßen auch Effekte, die so ein Auf- und Abstieg haben kann. Also beispielhafte Effekte, zum Beispiel Kaufkraft in Städten. Allein wenn du jetzt überlegst, dass eine Mannschaft, die in der ersten Bundesliga spielt, wo alle zwei Wochen Auswärtsfans kommen, die natürlich auch irgendwie in die Innenstadt gehen, Geld da lassen, Arbeitsplätze im Stadionumfeld.
Ja, guck mal, das beste Beispiel ist ja, wenn jetzt, wir wissen es nicht, aber es kann ja sehr gut sein, dass Energie Cottbus aufsteigt in die zweite Liga. Die waren wie lange jetzt nicht mehr in der zweiten Liga?
Boah,
lange.
Über 10 Jahre
so,
auf jeden Fall.
Lange. So, dann ist länger. Das, und ich kriege das, du kriegst das ja auch oft mit, wenn wir im Einsatz sind, vor Ort in den Stadien. Wir sind ja immer mit sehr viel Vorlauf dann schon im Stadion. Ja. Ne? Und ich war nach der Karriere, als ich aufgehört habe, was mich am meisten überrascht hat, ist, um welche Uhrzeit wie lange vor Spielbeginn die Leute schon unterwegs sind in der Stadt Richtung Stadion. Das heißt, Klar. Du verbringst dann einfach mal, wenn du, keine Ahnung, zweite Liga, wer spielt nächstes Jahr auf jeden Fall zweite Liga, Kaiserslautern, war sehr lange wahrscheinlich nicht mehr in Cottbus. Dann willst du ja auch vielleicht gerne mal dahin fahren, deine Mannschaft unterstützen, und dann verbringst du halt mal ein Wochenende in Cottbus. Ne? Und was das dann für die Innenstadt in Cottbus bedeutet und für die Hotels, Gastronomie und alles, was damit dranhängt, das ist, glaube ich, selbsterklärend.
Ja, es ist schön, dass du gerade Cottbus angesprochen hast, weil jetzt, gut, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon ein bisschen her, aber jetzt gerade aktuell, wo wir aufzeichnen, ist eine Studie rausgekommen oder so ein Ranking vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und daraus ging hervor, dass Cottbus tatsächlich die dynamischste Stadt in Deutschland
Schwieriges
ist.
Schwieriges Wort, ja.
Sehr, sehr schwierig. Und das wird an irgendwelchen Indikatoren wie Wirtschaftswachstum und so ein Kram gemessen. Und das ist natürlich in der Lausitz total spannend, weil das ja eine Region ist, die total strukturschwach war in den letzten Jahren, weil die eben diesen Kohleausstieg gemacht haben, so ein bisschen ähnlich wie das Ende des Bergbaus im Ruhrgebiet irgendwann in den 80ern oder im Erzgebirge in den 90ern. Und die haben es eben geschafft, das irgendwie zu kompensieren durch Kulturangebote, durch Tourismus, der Spreewald etc. Und das ist natürlich auch nochmal eine wahnsinnige Wechselwirkung, weil sowas wie so eine gute Leistung von Energie und ein potenzieller Aufstieg kommt dem natürlich total zugute. Und jetzt sagt auch das Land, ey, wir unterstützen euch auch beim Ausbau eures Stadions und machen das wieder zweitligatauglich, und wir pumpen auch ein bisschen Geld in den Verein rein, weil wir natürlich merken, wenn wir hier zweite Liga spielen, dann wird die Region noch attraktiver. Das finde ich immer total, also diese Wechselwirkung da auch zu merken, so zur Gesellschaft und auch zu der Wirtschaftlichkeit der Region, finde ich total, total spannend.
Ja, auch zum Image, ne? Und ich habe hier auch noch mal ein paar Zahlen, um das noch mal zu untermauern, was du auch gerade sagst. Eine McKinsey-Studie, die sagt, dass es im Profifußball in Deutschland eine jährliche Wertschöpfung von 14,2 Milliarden Euro insgesamt stattfindet. Nahezu 150.000 Vollzeitarbeitsplätze durch den Profifußball. Und jeder Euro, den ein Club erwirtschaftet, wirft nochmal 2 Euro zusätzliche Wertschöpfung in der Gastronomie, Tourismus und so weiter, wie du gerade gesagt hast, Fabi, in der Region ab. Und der FSV Mainz hat das mal runtergebrochen. 2025 waren es 193 Millionen Euro regionale Wertschöpfung in der Saison nur durch den FSV Mainz 05. Und da kann man ja sehen, was das eben auch wirtschaftlich bedeuten kann für eine Stadt, einerseits, wenn du aufsteigst, aber andererseits auch im negativen Sinne, wenn du absteigst, ne? Wie jetzt beispielsweise Aue. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas gehört hast, was da so stattfindet oder auch eben nicht mehr stattfindet.
Aue hat natürlich das Faustpfand, dass sie sehr, sehr lange im Profifußball gespielt haben und es eben auch in dieser Region sonst relativ wenig Konkurrenten gibt. Die gehen tatsächlich, glaube ich, mit einem Etat von fast 10 Millionen Euro jetzt in die vierte Liga, was total crazy ist. Und das kommt eben dadurch, dass da viele Leute eben schon jahrelang da sind, unterstützen. Da hast du viele kleine Handwerksbetriebe oder mittelgroße Handwerksbetriebe, traditionell im Erzgebirge, die schon immer an der Seite des Vereins stehen. Das heißt, die können das irgendwie auffangen, aber natürlich wird das ein kompletter wirtschaftlicher Cut sein. Und wenn wir dann nochmal auf die soziale Schiene oder die gesellschaftliche Schiene gucken, denke ich mir immer so, es ist so schade, dass die jetzt in der Regionalliga spielen, weil wer würde denn aus Duisburg oder aus Verl oder aus Essen oder aus München einfach mal so am Wochenende ins Erzgebirge fahren? Einfach mal so, aus Jux und Dollerei. Wahrscheinlich relativ wenig Leute, die irgendwie nicht als Hobby wandern haben. Aber durch den Fußball kommen halt da irgendwie alle zwei Wochen 500 bis 2000 Verrückte aus ganz Deutschland einfach mal um dieses Fleckchen Erde. Und die meisten sagen, Alter, was ist das denn für ein hammergeiles Stadion? Ich meine, Fabi, du weißt, wir tun vielleicht, warst du auch schon mal da.
Ich war noch nie da,
einfach,
nee.
Das liegt einfach mitten zwischen zwei, drei Bergen im Wald drin und sieht fantastisch aus. Und ohne diese Auswärtsfahrt kommen da einfach keine Leute mehr hin. Also kommen immer noch Leute hin, aber die kennen im Zweifel die Region, weil sie kommen jetzt aus Zwickau und Leipzig und maximal noch Berlin. Das finde ich auch dann immer irgendwie so ein bisschen traurig, wenn man nochmal ein bisschen höher geht. Jetzt guck dir die Stadt Dortmund an. Mhm. Also wenn man durch Dortmund geht, ist alles schwarz-gelb, alles. Wenn da dieser Fußballverein nicht wäre, dann...
Wieso bist du eigentlich damals, oder warum bist du eigentlich Dortmund-Fan geworden? Das habe ich mich schon immer interessiert. Ich meine, du hättest ja auch einige Alternativen rund um deine Heimatstadt gehabt.
Schwarz-Gelb hättest du auch näher haben können, ne? Also.
Ich weiß gar nicht, wann sich die Liebe zum BVB bei dir entwickelt hat
überhaupt. Relativ spät tatsächlich. Das kam über Kumpels irgendwann. Das war ein Riesenproblem damals in unserer Jugend. Ich komme ja aus Halle. Das liegt zwar im Osten und es gibt viele Osttraditionsvereine, aber viele zu der Zeit, als ich mich für den Fußball interessiert habe, waren politisch problematisch, muss man einfach sagen, also die Kurven. Das ist jetzt teilweise immer noch so, hat sich aber ein bisschen gebessert. Und dann war einfach da nichts in der Region. Also es war alles wahnsinnig weit weg. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel in Wolfsburg gesehen.
Da ist es nicht der VfL geworden.
Ja,
komisch, bei dir, ne? Doch auch nicht, Fabi, obwohl du von da kommst, oder?
Ja, und die Vereine, die jetzt aus dem Osten irgendwie im Profifußball spielen, die waren entweder zu weit weg wie Cottbus oder waren damals noch nicht so erfolgreich, der 1. FC Magdeburg, oder hatten auch noch einfach noch nicht so eine Strahlkraft.
Gut, also, dass du jetzt nicht jung bist, sonst wärst du hinterher noch RB Leipzig-Fan geworden.
Ey, das muss ich tatsächlich wirklich manchmal so sagen. Mein Opa hat mich damals mal mit zum Fußball genommen. Der hätte im Zweifel, wenn ich 10 Jahre später geboren wäre, hätte er gesagt, komm, wir fahren jetzt zu RB, da können wir wenigstens Bundesliga gucken.
Ja. Ja,
ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ich stelle jetzt mal einen Raum, dass ich auf jeden Fall mit 10, 11 Jahren schon hinterfragt hätte, was das denn für ein Riesenkonstrukt ist und ob das okay ist, wenn jemand durch den Fußball sein Produkt verkauft. Aber ich weiß es, ich kann es nicht 100% sagen.
Zumindest wäre Traditionsvereine nicht so dein Thema gewesen, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Das stimmt, ja. Ich habe übrigens sogar das alte Stadion in Aue noch mitbekommen, also vor dem
Umbau. Ich auch,
ja. Aber ich kann Gregor noch recht geben, das ist wirklich, also man denkt das vielleicht nicht, aber die haben da was wirklich Schönes an einen schönen Ort gebaut. Dieses Stadion, das hat absolut seinen Charme. Ich kenne auch sogar noch in Halle, in deiner Geburtsstadt, auch da habe ich noch in dem alten runden Ding da gespielt.
Das, ja, habe ich auch meine allerersten Fußballspiele immer gesehen. Das sind natürlich auch dann schöne Beispiele. In Halle haben sie ja auch in das alte Stadion das neue reingebaut. Und im Erzgebirge hat man eben auch gesagt, man bleibt jetzt da, wo das alte Stadion ist. Auch ganz wichtig, finde ich, immer so für Region oder Umgebung eines Vereins. Stadion hat natürlich auch mal wahnsinnig krasse Identität. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel kann man mal international schauen, zum Beispiel in Liverpool, das neue Stadion von Everton. Also Goodison Park stand ja auch mitten im Viertel drin und ist ja auch zu Anfields nur so ein Kilometer, kann man ja laufen durch so einen Park durch, auch mitten im Wohnviertel. Und das neue Stadion von Everton, das haben die eben nicht irgendwo ans Autobahnkreuz gebaut, sondern an den alten Hafen von Liverpool. Eine total heruntergekommene Region. Und durch dieses neue Stadion, von dem du auch von der Innenstadt hinlaufen kannst, ist dieses Stadtviertel total neu belebt. Also da sind jetzt irgendwie, wurden neue Häuser hingebaut, da sind auf einmal neue Kneipen und so. Finde ich auch immer so ein sehr schönes Beispiel dafür, wie auch so ein Verein Regionen neu beleben kann.
Das hatten wir uns eh gestern drüber unterhalten, ne? Dass wir Gregor da noch auch mal fragen wollten, weil du bist ja auch schon viel in England auch regelmäßig unterwegs und das nicht nur in der Premier League, sondern gefühlt auch überall von der ersten bis zur sechsten Liga.
Da versteht sich auch die sechste Liga noch als Profifußball in England.
Ja, natürlich. Aber kann man da Vergleiche ziehen zu diesen Vereinen, über die wir gerade auch schon gesprochen haben in Deutschland, sowohl von der von der Bedeutung der Vereine für die Fans sicherlich, das gibt's überall auf der Welt, da braucht man nicht nur nach England gucken, aber auch was so die ganzen anderen Aspekte, über die wir gerade gesprochen haben, angeht?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja auch große Industriezweige in England, die es nicht mehr gibt. Also weiß ich nicht, in Nottingham ist das, glaube ich, die Stoffindustrie und Modeindustrie gewesen, wo natürlich die ganzen Arbeiter am Wochenende auch immer zum Fußball gegangen sind. Da ist es übrigens ähnlich, wie es in Liverpool war. Da sind die Stadien sogar noch näher aneinander von Notts County und Nottingham Forest. Da liegt nur der River Trent dazwischen. Total geil, muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Oder wenn wir auf Sheffield gucken, eigentlich die krasseste Fußballstadt überhaupt, weil der älteste Fußballverein der Welt daherkommt und wird immer als Steel City bezeichnet, ne, weil große Stahlindustrie und da sind die Connections zum Fußball auch total, total eng.
Das finde ich ja total spannend, weil es ja wahrscheinlich einfach weltweit und europaweit, weltweit so ist, dass du immer so dieses Identitätsstiften hast. Und ich habe nochmal gerade mich auf meinen Zettel geguckt und wir haben ja total viel auch positive Entwicklungen, einfach was so, ja, so Erfolgsgeschichten auch mit Vereinen machen können. Ne? Zum Beispiel Union Berlin, Aufstiegsgeschichte, Heidenheim, wer weiß, wie gesagt, wir befinden uns vor dem letzten Spieltag, was es noch für ein Erfolgsprojekt wird, ob sie doch noch die Liga halten.
Ja, unabhängig, es ist ja ein Erfolgsprojekt, was sie da geschaffen haben.
Ja, das stimmt. Also deswegen, wir haben da auch da nochmal so ein bisschen Statistiken zu. Und zwar
Duisburg auch übrigens, ne, sollte auch nicht unerwähnt sein. Die sind kurz davor, durchzumarschieren
in
Liga 2.
Da gibt es dann auch Studien zu, die einfach zeigen, dass grundsätzlich bei Fans, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Fans nochmal so speziell gucken, kurzfristig messbar sogar zu mehr Lebenszufriedenheit führen können, die Erfolge des eigenen Vereins, und signifikant mehr lokalen Optimismus erzeugen können in Befragungen. Da auch wieder dieser Stellenwert einfach
ja, unfassbar. Ich kann da nicht auf so viel Erfahrung zurückgreifen, die ich gemacht habe in verschiedenen Städten wie Gregor zum Beispiel. Ich kann da quasi nur auf einen Verein bei einer Stadt zurückgreifen, logischerweise. Aber das ist runtergebrochen, ist es das, was Fußballer in Interviews vielleicht, zumindest war es früher so, wir haben das oft versucht damit auszudrücken, dass du schon spürst, wenn du erfolgreiche Zeiten hast mit deinem Verein in der Stadt, dann kannst du es runterbrechen auf die Frau beim Bäcker oder den Mann beim Bäcker, der da morgens arbeitet. Die begegnen dir entweder mit einem Lächeln oder auch nicht, je nachdem, wie sportlich erfolgreich du dann gerade zu der Zeit bist. Und das kannst du dann halt auf die ganze Stadt beziehen, ne? Die ganze Region dann auch. Die Wahrnehmung des Vereins oder der sportliche Erfolg deines Vereins in dieser Region, der spiegelt sich in der ganzen Region auch wieder, der spiegelt sich bei jedem einzelnen Menschen, der auch nur ein bisschen was mit diesem Fußballverein zu tun hat und auch nur ein Fünkchen Sympathie für diesen Verein hat, spiegelt sich das in dem täglichen Leben wieder. Die Leute sind entweder, sorry für das Wort, mega abgefuckt, weil der Verein verloren hat am Wochenende, oder alles ist schick, alles ist toll. Da gibt's auch, ehrlicherweise gibt's bei den wenigsten Vereinen Grautöne, da gibt's auch nur schwarz oder weiß, alles geil oder alles scheiße.
Und jetzt kommt Becks.
Was wir hier hören, können wir gut mit dem Konzept des kollektiven Selbstwertgefühls erklären, welches auf der sozialen Identitätstheorie basiert. Damit ist gemeint, dass Menschen einen Teil ihres Selbstwerts aus den Gruppen ziehen, mit denen sie sich identifizieren. Also etwa aus ihrem Fußballverein, ihrer Stadt oder ihrer Fangemeinschaft. Der Erfolg oder eben auch Misserfolg des Vereins wird dadurch nicht nur als sportliches Ereignis wahrgenommen, sondern emotional und auch persönlich erlebt. Der Verein wird dadurch zu einem Teil der sozialen Identität vieler Menschen in der Region. Gewinnt die Mannschaft, entsteht Stolz, Zugehörigkeit und ein positives Gemeinschaftsgefühl. Menschen treten sich freundlicher, optimistischer und selbstbewusster gegenüber. Verliert der Verein dagegen, kippt häufig die Stimmung. Frustration, Gereiztheit oder Enttäuschung übertragen sich auf den Alltag und auch auf zwischenmenschliche Begegnungen. In der Sozialpsychologie spricht man hier auch von Basking in Reflected Glory, also dem Phänomen, sich im Erfolg einer Gruppe mitzufeiern und dadurch den eigenen Selbstwert aufzuwerten. Man kann diesen Begriff im Deutschen ungefähr mit reflektierter Ruhm übersetzen. Umgekehrt kann eine Niederlage wie eine persönliche Kränkung erlebt werden, obwohl man selbst ja gar nicht auf dem Platz stand. Gerade im Fußball sind diese emotionalen Dynamiken oft besonders intensiv, weil Vereine stark mit regionaler Identität, Tradition und Zugehörigkeit verbunden sind. Interessant ist außerdem die Beschreibung der extremen Stimmungsschwankungen.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Aber sag mal kurz, als Spieler, wie hast du es denn erlebt? Ist das nicht auch stressig, wenn du durch die Stadt gehst? Und es sind so viele Emotionen im Spiel, bei der ganzen Stadt, bei allen Menschen in der
ja,
Stadt.
Ja, nochmal, also du kannst das ja nicht pauschalisieren für jede Stadt und jede Region. In Bielefeld, in Ostwestfalen sind die Leute ein bisschen, ja.
Reservierter.
Ja, also die sagen dir eher selten ins Gesicht, dass sie unzufrieden sind, auf gut Deutsch mit dir. Die lassen dich das auf eine andere Art und Weise spüren, aber du kriegst es trotzdem mit. Ich weiß nicht, es wird sicherlich auch, ich stelle es mir so vor, aber ich bin sehr unerfahren, was den Ostfußball angeht. Gefühlt, die Leute, die ich im Stadion gehört habe, gesehen habe, die tragen schon auch oft ihr Herz auf der Zunge. Also ich glaube, im Osten, wenn du da Spieler von, weiß ich nicht, ich glaube, die Erzgebirge Aue-Spieler haben schon jetzt in den letzten Wochen gewusst, woran sie sind bei den Menschen in der Region.
Ja, es ist natürlich immer ein schmaler Grat zwischen, manchmal hat das ja auch, manchmal spielt die Mannschaft scheiße, manchmal hat das auch was mit dem kompletten Verein irgendwie gerade zu tun, dass da vielleicht so eine Art Missmanagement war. Dafür haben die Fans aber, glaube ich, auch oft irgendwie so ein Feingespür. Wie doll das aber auch so Leute negativ mitnehmen kann, sehen wir ja immer wieder. Ne? Also wir haben ja vorhin schon über Schalke gesprochen, also die Nacht am Arena-Ring.
Ja. Da gab es auch andere Zeiten. Ne?
Ja. Wo Spieler, und das ist noch gar nicht so lange her. Also das
2021.
21 war das?
Ja, ich war dran beteiligt.
Also ich hab
wen hast du in den Arsch getreten?
Wie bist du hinterhergerannt?
Ich bin mir relativ sicher, dass die sind nach dem Spiel gegen uns abgestiegen, dass wir gewonnen haben. Ja, und dann in der Folge der Nacht ist das passiert.
Ja. Ja, deswegen ist, und das haben wir auch schon in, solche Sachen gab es auch schon in Dresden, ne? Also da wurden auch schon mal irgendwie.
War ich auch wieder dran beteiligt, ne? Aber ist egal.
Am Trainingsgelände empfangen oder vielleicht sogar auch noch irgendwo anders hin begleitet. Also das ist natürlich im Positiven wie im Negativen so. Schauen wir mal wieder aufs Positive. Du hast zwar gerade gesagt, Fabi, dass du das nicht bei so vielen Vereinen irgendwie jetzt sagen kannst, aber du hast natürlich die beste Situation überhaupt gehabt im letzten Jahr. Das bei deinem Herzensverein irgendwie zu sehen. Also ich glaube, Bielefeld war ja 6 Monate in einem kompletten Vollrausch. Ich war zwar nicht beim Pokalfinale, aber ich war beim Halbfinale, als sie eingezogen sind ins Finale gegen Leverkusen. Und da habe ich wieder so gedacht, ey, Ostwestfalen, ja, das ist eher so eine bisschen ruhigere Region, ne, wo die Leute zwar sehr freundlich sind, aber so ein bisschen, aber da war ab der ersten Minute, da war so ein Vollalarm und dann dachte ich mir wieder so, ey, wenn da so 60-jährige Männer stehen, die wirklich ab der ersten Minute auf den Beinen sind und rumschreien und hüpfen, dann weißt du einfach, was der Fußball so machen kann. Und dann, die gehen ja nicht aus dem Stadion raus und sagen, so, alles klar, jetzt ist wieder Alltag. Nee, das nimmst du natürlich irgendwie mit. Und das hat eben, also diese Studie auf jeden Fall da müsste man eigentlich nochmal viel mehr reingehen und das nochmal mehr, auch nochmal wie Politikern vorlegen, die sagen, ey, unterstützt doch einfach euren regionalen Verein. Also die, und wenn die gut spielen, dann sind die Leute auch im Zweifel produktiver.
Ja. Zumindest kurzfristig.
Ja,
ne?
Ich habe sie auch noch nie so erlebt. Ich habe 13 Jahre da gespielt. Also ich stand auch am Spielfeldrand. Ich habe es auch immer wieder, das war Wahnsinn. Also das war unfassbar. Und auch nach dem Spiel, was das bei den Leuten für Emotionen freigesetzt hat. Ich habe so viele Menschen mit Tränen in den Augen gesehen. Und das ist ja, wie Gregor sagt, das ist ja nicht am nächsten Tag vorbei.
Ja.
Also das trägst du ja dann, das war Anfang April das Halbfinale, das Endspiel war Ende Mai und auch danach, nach dem Endspiel hat der Stolz ja immer noch die Leute in Ostwestfalen getragen und das nimmst du ja mit, Das sagst du ja auch jedem, der es nicht hören will, sagst du das. Wie stolz du auf deinen Verein, auf deine Region bist in dem
Moment. Total. Und bei dem Spiel muss ich immer noch an die Ansage vom Vorsänger denken, die kurz vorm Spiel über die kompletten Stadionboxen einmal übertragen wurde. Der hat natürlich dann so gesagt, so 100% reicht heute nicht, wir müssen heute alles mehr geben. Und hat dann einen Satz gesagt und meinte, wir können heute den Traum, den unser Uropa hatte und den unser Opa hatte und den unser Vater hatte, den können wir heute wahr machen. Und das war für mich wieder so ein, dieses, was ich vorhin schon meinte, so dieses über Generationen weitergegebene, so eine Verbundenheit, die was mit der Region zu tun hat, die was mit deiner eigenen Familiengeschichte zu tun hat, die aber auch was mit deinem Sitznachbar im Stadion zu tun hat, der irgendwie auch darüber was so erzählen kann. Das war da für mich so ein Sinnbild.
Ja, also irgendwie rational eigentlich eine Nebensache, aber wenn man jetzt mal emotional drauf schaut, schon viel größer als Nebensache dieser Fußball. Ich fand es ganz spannend, weil wir haben mit Chris Kramer jetzt vor ein paar Wochen mal gesprochen. Und
wer ist das denn?
Das ist dieser Autor, Spiegel-Bestseller-Autor.
Ja, stimmt.
Der hat uns jedenfalls gesagt, dass er immer das Gefühl hatte, als Fußballer auch die Wichtigkeit überschätzt zu haben, weil er davon ausgegangen ist, dass die Fans auch irgendwie nach Hause gehen nach den Spielen und dann auch ihr Leben weiterleben und nicht mehr so an Niederlagen oder
unterschätzt. Unterschätzt oder überschätzt?
Naja, er hat gesagt, dass Fußballer überschätzen, wie wichtig Fans Fußball nehmen. Aber anscheinend nehmen Fans ja den Fußball so wichtig, weil, ich weiß nicht, du bist ja auch viel in den Kurven Deutschlands unterwegs. Und merkst du das denn zum Beispiel auch im negativen Sinne, dass es irgendwie entweder bei dir selbst oder auch irgendwelche Kumpels gibt, die noch tagelang hinterher trauern oder die es sogar aus der Bahn werfen kann, wenn ja, so ein Verein
mal abschaltet? Darf ich da ganz kurz rein in den Punkt?
Du darfst.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er es so gesagt hat. Aber das ist natürlich, möchte Gladbach da jetzt nicht zu nahe treten. Aber da gibt's, die sind in den letzten Jahren nicht abgestiegen und die haben aber auch nichts Großes erreicht in den letzten Jahren. Also das ist so ein,
Meinst du, es war kein Maximum an Emotionalität?
Ja, das läuft halt so nebenher. Und wir sprechen ja gerade über Momente, die entweder sehr negativ oder sehr positiv behaftet sind. Ne? Und das sind natürlich die, also wenn mein Verein jetzt totaler Durchschnitt in der Bundesliga ist und läuft so ein bisschen, ja, geht halt so durch, ist nie richtig abstiegsgefährdet, spielt nie richtig.
Meinst du, dann komme ich aus dem Stadion nach Hause und kann es auch schneller abhaken?
Dann hakst du es natürlich schneller ab, als wenn wir jetzt über die großen negativen oder großen positiven Emotionen sprechen.
Mhm. Weißt du meine Frage noch, Gregor?
Nein, weiß ich nicht. Stell sie mir bitte noch einmal. Hast du irgendwas mit Chris Kramer zu tun?
Nee, ich wollte fragen, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass so gerade zum Beispiel in schlechten Zeiten auch mal Menschen, die so eng mit Vereinen verbunden sind, auch, dass die auch mal so richtig aus der Bahn geworfen hat, also so ein Abstieg, dass du das dir so emotional zu Herzen nimmst, dass das wirklich am Ende auch einen Effekt auf dein Leben hat. Das finde ich schon krass, wenn du so emotional mit einem Verein verwandelt bist vielleicht.
Ja, da könnte ich jetzt eher nur so Leute sagen, die nach dem Abstieg ihren Job verloren haben, weil die Kohle halt nicht mehr da war. So Leute, bei denen es wirklich komplett krass, ganz schlimm war, die kenne ich jetzt nicht.
Dann schiebe ich noch eine Frage hinterher. Wie hast du, dann nimm uns mit in deine Gefühlswelt nach entweder verlorenes Champions League Finale Borussia Dortmund oder verpasste Meisterschaft Borussia Dortmund? Wie schwer hat dich das getroffen?
Es hat ihn völlig aus der Bahn geworfen.
Über die verpasste Meisterschaft möchte ich nicht sprechen. Ja, aber schönes Beispiel, Champions League Finale, war man natürlich total enttäuscht am Ende. Aber, und das kam so ganz schnell, immer dieser Satz, der übrigens auch, der kam auch bei mir ganz oft nach der Meisterschaft, nach der verpassten, dieses, die ganze Saison nimmt uns keiner und auch die Woche nach Augsburg nimmt uns keiner. So diese komplette Euphorie, an die ich mich jetzt auch immer noch total zurückerinnern kann. Und vor allem auch beim Champions League, bei dieser Champions League-Saison, die war so vollgepackt mit Emotionen und mit so viel Ups, wirklich eigentlich nur Ups nacheinander, dass ich irgendwann auch in London, wir waren 3 Tage in London beim rund ums Finale, war ich irgendwann so, Alter, wo soll ich jetzt noch bei diesem Spiel noch meine Emotionen herholen, um jetzt hier noch so einen Titel zu feiern? Mhm. Hätte ich schon noch irgendwann geschafft, aber ich war irgendwie so auch so ein bisschen so leer. Und wenn ich mich jetzt an die Saison dran erinnere, dann denke ich daran, wie wir irgendwie in Paris ins Finale eingezogen sind, wie wir in San Siro gewonnen haben, wie Sabitzer das Tor macht gegen Atletico, wie ich mit meinen Freunden unterwegs war, wie wir vorher auf Malle waren, bevor wir nach Madrid geflogen sind und so.
Stimmt,
also da,
ja.
Da kommt eher so ein bisschen so diese positiven Erlebnisse, die man irgendwie auf dem Weg dahin hatte, die kommen mir da eher so in den Sinn.
Hast du eigentlich das Gefühl, wir haben da schon mal mit Marius Gersbeck natürlich drüber gesprochen, als wir über das Fansein gesprochen haben, dass man sehr schnell auch so dazugehört, wenn man Fan ist, wenn man so in der Kurve steht, hat man da sehr schnell so ein Zugehörigkeitsgefühl, weil ich stelle mir schon vor, wenn ihr da 3 Tage in London seid beim Finale und dann triffst du da Dortmund-Fans in der Stadt und dann ist man ja direkt irgendwie verbunden, wahrscheinlich, weil man einfach denselben Verein supportet, da in der Stadt ist. Also es muss sich ja wahrscheinlich auch schon echt gut anfühlen und den Fans ein gutes Gefühl geben.
Ja, total. Also vor allem, wenn du natürlich irgendwie im Ausland bei einem Spiel bist und irgendwie siehst, weiß nicht, dann spielst du halt irgendwie in Zagreb und dann siehst du ja irgendwie, da sind nicht so krass viele Leute mitgefahren und dann denkst du so, jeden, den du siehst, ah cool, du hast also genau dasselbe gemacht wie ich, du bist auch 3 Stunden hierher geflogen und bist also auch so ein Irrer. Kannst ja eigentlich nur cool sein, wenn du das für deinen Verein machst. Da ist schon irgendwo natürlich eine Verbundenheit da.
Und du hast ja vorhin auch selber schon gesagt, da ist es auch egal, wo du herkommst, was du machst, was du unter der Woche machst, sind halt alle gleich. Ne? Alle unterstützen ihren Verein und alle sind eine Gemeinschaft. Also das erzeugt ja schon viel.
Ja, voll. Mit den meisten Fällen auf jeden Fall. Total, ja.
Aber was ich auch spannend finde immer, also wir sprechen jetzt über die guten Zeiten, aber dass man trotzdem auch seinem Verein ein Leben lang eigentlich treu bleibt, auch in den schlechten Zeiten, das finde ich ja auch nochmal das Krasse am Fußball eigentlich. Dass du wirklich, du hast keine Chance.
Steht das zur Debatte?
Ja genau, du hast keine Chance, du kannst nicht den Verein wechseln wie ein Spieler.
Für wirklich wahre Fußballfans steht das nicht zur Debatte.
Nee. Ehrlich gesagt nicht. Und das ist halt eben auch, wie du sagst, das ist das viel schwierigere, als irgendwie bei erfolgreichen Vereinen dran zu bleiben. Ich meine, guck dir 1860 München an. Also, was die durchgemacht haben in den letzten 20, 30 Jahren, da gab es diese fantastische ARD-Doku, das ist ja der komplette Vollwahnsinn. Und es hört ja auch nicht auf. Also, wenn du diese Saison nimmst, da haben vorher alle gesagt, ja, die steigen eh auf mit Volland und Niederlechner und wen sie alles irgendwie im Kader hatten. Ja, und was passiert? Haben sie wieder verschissen. So. Mhm. Und wenn ich mir aber diese Leute da angucke und das auch wieder übrigens Innerstadt, nochmal so ein schönes Beispiel dafür, wie ein Verein nicht unbedingt eine komplette Region, aber vor allem ein Viertel und zumindest Teile der Stadt so völlig mitnimmt, habe ich den größten Respekt davor, vor Löwenfans, die einfach jahrelang dem Verein die Treue halten und irgendwie, also das heißt ja immer, Bayern sind München-Fans und Münchner sind Löwen-Fans.
Ja.
Und das ist so, was da los ist, wenn dieser Verein irgendwie, wenn die spielen da in diesem Stadion, in diesem Viertel und so, das ist schon geil und vor allem nach dieser, wie die gebeutelt wurden, also völliger Riesenrespekt.
Aber ich frage mich trotzdem, wie Fußball und Vereine das schaffen können. Also wenn ich mir Teams angucke, wie beispielsweise Essen, die jahrelang in der Regionalliga eine volle Hütte hatten, auch Duisburg, Aachen, das sind jetzt so die Vereine, zumindest wo ich das dann auch irgendwie hautnah immer mal miterlebe. Wie kann ein Verein, eine Region, wie kann das so eine Kraft erzeugen, dass trotz jahrelangen sportlichen Misserfolgs die Menschen einfach am Ball bleiben? Also welche Kraft hat der Fußball und Vereine denn dann?
Ja, ich glaube, da kommen wir dann wieder darauf zurück, dass es, also erstens verbindet er eben Menschen aller möglichen Generationen und Herkünfte. Dann konserviert er einfach Tradition. Können wir wieder aufs Erzgebirge schauen. Da steht halt so im Erzgebirge ist ja diese Weihnachtskunst total groß.
Ja.
Und da steht halt, auf dem Fanshop steht dann so ein lebensgroß, so ein Schwibbogen irgendwie. Und überall im Stadion siehst du irgendwie so diese gekreuzten Hämmer und so. Ne? Also es ist halt immer noch so eine Art Begegnungskulturzentrum, das immer auf hat, egal ob es gerade gut oder schlecht läuft. Und ich glaube, das ist schon so ein wir sind immer da. Also das war zum Beispiel in den 90ern im Erzgebirge auch total krass. Also wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, dem Ostfußball ging es wahnsinnig schlecht. Und die Wiedervereinigung hat ja, was man anfangs dachte, es ist hier alles rosig, hat dann doch irgendwie nicht so gut geklappt, wirtschaftliche Probleme etc. Riesenabwertungen in Biografien, weil die Leute einfach ihren Job verloren haben und auch ja das Gefühl hatten, ich bin irgendwie Ossi, bin hier irgendwie so ein bisschen schlechter erwischt und Die Fußballvereine waren aber immer da. Die Kitas haben zugemacht, irgendwelche Sozialeinrichtungen haben zugemacht, aber Erzgebirge Aue war immer da, egal wo sie gespielt haben. Aber den Verein hat es halt immer gegeben und man konnte immer hingehen. Und ich glaube, das ist so ein Vermächtnis, auf das man sich immer berufen kann und deswegen funktioniert
es. Es ist fast so, dass je schlechter es in einer Region oder einer Stadt oder einem Menschen geht, desto enger ist dann die Bindung fast noch in den Verein.
Ja, das wäre jetzt meine Frage. Es ist natürlich schwer zu messen, also es ist gar nicht zu messen. Aber wir haben jetzt eben ein bisschen über den Westen gesprochen, wir haben über den Süden, über die Löwen gesprochen. Du kennst dich im Osten unfassbar gut aus. Ist es im Osten noch mal ein bisschen krasser, diese Verbundenheit dann mit den großen Traditionsvereinen?
Ja.
Wie gesagt, es ist nicht messbar und es ist natürlich dann auch subjektive Wahrnehmung.
Ja, vielleicht haben wir einfach das Gefühl, es ist krasser, weil es öfter so ein bisschen so ist, ne? Weil du halt mehr Clubs hast, die aus strukturschwächeren Regionen kommen, wie eben der Lausitz. Wie, guck dir Hansa Rostock an. Da gibt's einen Verein für ein ganzes Bundesland. Das ganze Bundesland fährt hin. Also ja. Ich glaube, die Clubs haben halt einfach dann so, wenn du so willst, in dem Kontext gerade so ein bisschen diesen Vorteil, dass es nicht so viel anderes gibt als sie dann oft. Und dass die Region eben auch nicht so viel anderes haben einfach. Also, was willst du in Mecklenburg-Vorpommern machen? Da kannst du Urlaub machen und wenn du da wohnst, boah, dann wird es auch schon, also es gibt super viele Menschen, die sich da zivilgesellschaftlich und sozial engagieren, total toll, aber ey, in großen Teilen von Mecklenburg-Vorpommern gibt es irgendwie nicht viel und dann gibt es halt diesen Fußballverein, da fahren dann irgendwie alle hin. Deswegen ist das vielleicht ab und zu haben wir so das Gefühl, dass es da krasser ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel noch ins Ruhrgebiet schaust, da hast du halt irgendwie auf einem Quadratkilometer irgendwie 58 Vereine, die sich auch untereinander noch bekriegen, was ja auch immer so Identität schafft. Das geht halt im Osten.
Abgrenzung zu anderen schafft auch nochmal Identität, ne?
Ja, ist so.
Freust du dich denn schon auf nächste Saison Dortmund gegen Schalke?
Ja, ich freue mich schon natürlich, dass das Derby irgendwie wieder da ist. Ich habe keine Lust drauf, weil ich glaube, dass das sicherheitsmäßig, gerade vor diesen ganzen Innenministerkonferenz und Sicherheitsthemen, das wird kein Genuss, auf jeden Fall. Da wird schon nochmal gezeigt werden, wer bei Fußballspielen, rund um Fußballspiele die Regeln macht.
Ja, also das ist ja, wir haben ja schon mal auch kurz eben angesprochen, im Grunde ist diese Emotionalität ja auch in jede Richtung vorhanden und eben diese ganz große, dieses Identitätsstiften, aber dann eben auch natürlich die Schattenseiten, du hast schon drüber gesprochen, eben wahrscheinlich muss man es auch nochmal kurz ansprechen, dass natürlich auch immer dazu führen kann, dass dann übermäßige Rivalität und Abgrenzung zu anderen dann vielleicht auch dazu führen kann, dass man natürlich auch mit Gewalttätigkeiten im und ums Stadion zu tun hat, was natürlich dann vielleicht eher die Schattenseite des Fußballs ist, trotzdem aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen bis zum gewissen Maß auch diese Rivalität dazugehört wahrscheinlich, ne? Weil das auch identitätsstiftend ist, ja, wenn du dich abgrenzt.
Ja, genau. Man darf es auch alles nicht zu doll, zu hoch hängen und loben, beziehungsweise wenn man das macht, darf man nicht vergessen, dass es eben ganz komische Entwicklungen gibt in Stadien. Ich habe vorhin da schon drüber gesprochen, über dieses Spiel von Dynamo gegen Hertha, wo ich einfach so oft so das Gefühl habe, da liegt einfach ganz viel, viel mehr als nur der Fußball. Da ist eine riesen Unzufriedenheit irgendwie da. Oder auch in anderen Stadien, es gibt ganz viele Ostkurven, wo die Nazi-Strukturen einfach komplett nicht zu verharmlosen sind. Das ist schon auch so, aber auch da wieder, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ey, guckt aufs Stadion, es ist immer ein Querschnitt der Gesellschaft und immer ein Spiegel. Und guckt dahin und schaut dann und überlegt euch, wie man es besser und anders machen kann.
Ja, weil, muss ich auch nochmal unterstreichen und reingehen, das, was wir da gesehen haben, ich saß vorm Fernseher, ich habe das gar nicht geglaubt erst, was ich da wieder sehe, weil solche Szenen sind ja auch bei Dynamo Dresden, nicht nur, aber auch bei Dynamo Dresden schon wiederholt einfach in den letzten Jahren vorgekommen. Aber ich bin voll bei Gregor. Fußball löst positive Emotionen aus und Fußball löst auch negative Emotionen aus, aber diese Reaktion oder diese Aktion, die dann daraus entstehen, die können nicht nur vom Fußball kommen. Also das Spiel stand ja zu dem Zeitpunkt auch noch 0-0. Also es ist sportlich gesehen noch gar nichts passiert in dem Moment. Das heißt, diese Emotionen, die da bei den Leuten ausgelöst wurden, gegeneinander, diese Wut, dieser Hass, die kommen dann in dem Moment nicht vom Fußball, sondern die haben andere Ursachen und Gründe.
Total. Ja, und auch im Nachgang dann, ich habe mich da wirklich viel mit beschäftigt, weil ich so, weil mir das wieder so gezeigt hat, ey, irgendwie Ost und West, da haben wir ein Riesenthema mit. Und irgendwie müssen wir das mal langsam mal so angehen. Weil ich habe danach irgendwie viele Kommentare auch dann gelesen von so Leuten, die so geschrieben haben, ja, typisch Osten, die Orks aus dem Tal, Stammbaum ist ein Kreis, zieht die Mauer wieder hoch. Und ich mir auch so dachte so, Gott. Ja, also
das ist für mich,
zeigt überall, egal wo man ist, zeigt das irgendwie bei vielen Menschen auch, wie die so ehrlich ticken.
Aber das habe ich als Spieler nie verstanden, nie. Also ich habe in Dresden zwei unfassbare Abstiegsendspiele gehabt, am letzten Spieltag jeweils.
War das nicht, ihr habt 45 Minuten, um die Stadt zu verlassen? Nicht?
Eine Stunde war es, ja.
Eine Stunde.
Also war dann aber auf die eigene Mannschaft bezogen, tatsächlich. Und habe das damals, ein paar Jahre später war nochmal am letzten Spieltag in Dresden, und ich habe das nicht verstanden, dieses Ossi-Wessi-Ding. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das, weil da geht's. Also ich grundsätzlich bin kein dummer Mensch, ich verstehe Ossi-Wessi, warum das gegeneinander manchmal so geht, aber rein auf Fußball, also da geht's um Fußball. Da spielen zwei Mannschaften gegeneinander, und wenn die eine aus Timbuktu kommt und die andere aus, keine Ahnung, Curaçao, es spielt keine Rolle, wie die in dem Moment, für die 90 Minuten spielt es keine Rolle, und das war ein Riesending. Und ich habe das als Spieler nicht verstanden.
Ja,
also warum man das mit ins Stadion nimmt, das verstehe ich nicht. Im Stadion soll es um Fußball gehen. Und das ist das.
Ja, ist aber da,
wahrscheinlich, nee, ja, denke ich, zu einfach. Ja,
ja, ja, das ist so. Das ist, und da kann auch, also dann heißt es irgendwie immer Politik raus aus dem Stadion von irgendwelchen Leuten, die von 12 bis Mittag denken. Aber es ist eben nicht so. Also das heißt immer eine größere Dimension. Und auch dieses, wenn dieses Ost-West-Ding mit im Stadion ist, heißt das ja einfach viel mehr. Das heißt, wir haben damit einfach ein gesellschaftliches Thema. Und du kannst es den Leuten ja irgendwie nicht verbieten, irgendwie identifizieren sie sich so damit. Das ist ja am Ende nichts anderes, als wenn Dortmund gegen Schalke spielt. So, warum, wieso kommt das mit ins Stadion? Also das ist halt auch so eine Art von Rivalität, Konkurrenzdenken. Das gehört ja, aber
das verstehe ich irgendwie noch eher, weil da geht es so um regionale Vorherrschaft, keine Ahnung. Das ist dieses regionale Denken, aber ich, keine Ahnung, ja. Vielleicht ist mein Hirn nicht fähig, dass da.
Ja, ich glaube, dieses Ost-West-Ding ist eben kein fußballerisches Ding, sondern auf einer höheren Ebene einfach ein krasses gesellschaftliches Thema.
Ja. Was eben halt auch mit ins Stadion getragen wird, ne?
Also ich war mal bei Dynamo. Erste Runde DFB-Pokal, da haben die gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Da habe ich mich mit so einem Typen unterhalten in der dritten Reihe. Der war irgendwie Sekundarschullehrer oder so. Total entspannter Typ, mit dem gesprochen. Er meinte, er kommt ohne von hier, oder? So im dritten Satz, die riechen das ja auch, wenn du nicht aus Dresden kommst. Und da meinte ich so, ja, nee, ich komme schon aus der Region irgendwo. Naja, erzählt mal, ja, mit dem so ein bisschen gesprochen und so. Und dann auf einmal, zwei Minuten vor Anpfiff, die Mannschaften laufen aufs Feld und er sagt so, jetzt geht's los, Aufbau Ost, Abriss West, Alter. Und hat sich so aus das Geländer gestellt und war so völlig on fire, so, wo ich so dachte, ey, ja, okay, offensichtlich dieses Feindbild kapitalistischer Westen, dem du irgendwie so viel zuschreibst, was in deiner eigenen Biografie schiefgelaufen ist, ob das jetzt stimmt oder nicht, das spielt halt da gerade im Stadion und personifiziert durch Fortuna Düsseldorf, und da lässt du es halt jetzt irgendwie gerade mal raus.
Aber siehst du dich in deiner Rolle, in der du dich ja mittlerweile auch befindest, auch sehr, du bist da ja mit dir auch in der Öffentlichkeit, ich meine, du kommst aus dem Osten, du lebst im Westen, du supportest einen Westverein, bist aber Ostfußball-Expert. Also möchtest
lebst
du
im Norden eigentlich jetzt?
Ich lebe in Hamburg, ja.
Lebst im ehemaligen Westen. Hast du ja so das Gefühl, auch ein bisschen Aufklärungsarbeit in beide Richtungen leisten zu wollen und vielleicht auch ein Stück weit Vermittler zu sein?
Ja, komplett. Komplett. Also das ist irgendwie so ein bisschen was ich mir dadurch auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe. Und deswegen auch gerne so viel unterwegs bin, um einfach zu sagen, ey Leute, nur zu Hause hocken und sagen, dass die anderen scheiße sind, so geht's halt nicht. Also guckt's euch wenigstens mal an, macht euch ein Bild davon und werdet sensibel dafür und seid offen, setzt euch mit diesen Themen auseinander und stempelt nicht irgendwie Leute ab und habt Vorurteile, sondern ja, am Ende, genau, versuche ich da so eine Art Vermittler, ja, das klingt irgendwie klingt so hochgegriffen, ja. Aber
nee, aber das passt.
Die schönsten Nachrichten sind einfach von Leuten, die ich zum Beispiel zum Ostfußball-Podcast bekomme, aus Schwaben oder aus Hessen oder so, die so sagen, ey, ich komme gar nicht aus der Region, aber Ich höre das jetzt irgendwie jede Woche, weil ich finde es total spannend. Mhm. Und zwar nicht nur wegen des Fußballs, sondern auch so einfach gesellschaftlich da so ein bisschen was mitzukriegen. So, weil Austausch irgendwie so, Sport ist am Ende oder Fußball ist am Ende für mich demokratischer Austausch und das zu immer wieder zu propagieren und ja, allen Leuten zu sagen, dafür fahre ich auch nach Panitsch-Borsdorf oder nach Neubrandenburg und schlauche mich da einen Tag hin, um halt irgendwie die Leuten davon zu erzählen, wenn es irgendwas bringt.
Ja, und am Ende finde ich das ja auch schön, also wenn du sagst, man fährt dann vielleicht mal als, keine Ahnung, Duisburg-Fan in irgendeine Stadt, in die man sonst nicht kommt und dann geht man dahin, weil man da sich ein Fußballspiel, Auswärtsspiel seiner Mannschaft anguckt. Und dann kriegt man vielleicht mit, warum bedeutet der Verein hier eigentlich so viel? Was ist denn hier überhaupt die Mentalität in der Region? Und wieso ist denn hier genau diese Identität und vielleicht auch dieser politische Hintergrund? Oder was macht der Verein hier in der Region? Das ist ja auch total schön. Ich finde das auch gut, wie erstens du das hier uns gerade bei ein paar Vereinen mal näher gebracht hast. Und wahrscheinlich muss man diese Erfahrung auch einfach selber machen.
Ja, das ist auch total geil. Wenn du mit deinem Verein quer durch Deutschland fahren kannst, dann hast du doch automatisch die Möglichkeit, dich ein bisschen mehr mit den Menschen, die dort wohnen, zu unterhalten und mit der Region zu beschäftigen, ja. so wie Gregor es auch macht.
Das Schöne ist halt einfach, durch den Fußball kriegst du viele Leute halt immer so ganz schnell so, ne?
Also, du hast ja immer einen gemeinsamen Nenner, hast du ja automatisch, ne?
Können mich jetzt in Duisburg irgendwie hinstellen und anfangen darüber zu erzählen, was es für schöne Wanderwege im Erzgebirge gibt, da werden die Leute aber ganz schnell weg und sind zum nächsten Bütchen gerannt und hätten sich da ihr nächstes Köpi geholt. Ja. Aber wenn ich denen irgendwie erzähle, ja, Erzgebirge Aue und Region und ganz interessant und so, dann hört man direkt irgendwie mal hin und dann sagen die erst, ah, da war ich auch mal in Aue, da gibt's doch diesen Nudeltopf, oder? Ja, richtig. So, also ja. Damit hast du direkt immer so einen Gesprächspunkt und somit versuche ich, den Fußball als Vehikel zu nehmen, um die Leute aufmerksam zu machen.
Sehr schön gesagt.
Ich habe auch noch nie jemanden im Stadion gesehen, der sich nicht gefreut hat, Gregor zu sehen.
Ja.
Ist das so?
Ja, wirklich, ja. Wir haben jetzt auch noch nicht in so vielen Stadien zusammen, aber die drei, die wir haben.
Ja, schön. Ja, es ist natürlich auch manchmal so ein schmaler Grat, weil ich bin natürlich in wirklich vielen Stadien unterwegs. Das wird ja auch bei vielen Leuten eigentlich gar nicht so gerne gesehen. Ich mache das natürlich nicht, stehe jetzt nicht in den Kurven oder so, sondern mache das ja dann irgendwie so jobwise meistens. Aber ja, ich glaube, es ist immer die Frage einfach, wie du den Leuten begegnest und wenn man da irgendwie offen ist und sich mit denen ehrlich auseinandersetzt, dann wird man vielleicht auch in mehreren Stadien freundlich begrüßt.
Ja, anscheinend machst du da ja viel richtig. Also total spannend, finde ich. Und auch es ist wert gewesen, da mal drauf zu schauen, weil am Ende, wir lieben den Fußball und der Fußball gibt so vielen Menschen so viel in den verschiedensten Regionen mit verschiedensten Backgrounds, Milieus und so weiter. Also wie Fußballvereine Identität schaffen können, finde ich schon ganz spannend. Eigentlich, weiß ich nicht, muss man sich noch viel mehr damit beschäftigen.
Ja, super Thema. Ist ja jetzt auch nicht auserzählt, ne? Wir haben es ja alles nur angerissen, im Endeffekt.
Ja.
Ja, voll. Auch so über den Saisonverlauf, ich wollte mir eigentlich nochmal den Zuschauerschnitt von Energie Cottbus anschauen über die Saison. Ich glaube, er war in der ersten Saisonhälfte vielleicht so bei 10.000, jetzt ist er so bei 17.000 in der zweiten Saison. Ja. Also wie das dann auch so, daran kann man ja total sehen,
eine Dynamik dann auch
wie der Verein eine Region mitnimmt. So, ne? Also
ja, das ist ja. Ich habe jetzt gerade auch heute Morgen noch gelesen, weil wie gesagt, wir sind vor dem letzten Spieltag und Energie Cottbus spielt am letzten Spieltag in Regensburg, wie viele Cottbusser da erwartet werden.
Über 4.000, ja.
Ich habe sogar von über 5 gelesen, also...
Ja, offiziell dann genau, ja, und die stimmt, ja. Die sitzen ja dann immer, die decken sich dann überall mit Karten
ja,
ein.
Ja, genau. Ja, also das ist, Fußball bewegt einfach eine ganze Region, das ist einfach so, oder bewegt die Menschen in dieser Region.
Ja.
Ja, sehr schönes Thema ist das.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, können wir gerne nochmal irgendwann weiterführen, je nachdem, was der Fußball uns an sportlichen Momenten noch gibt dann.
Ja, unbedingt.
Welches Leid und welche Freude und die Vereine noch
kann man ja auch nochmal mehr über das Ausland sprechen oder bestimmte Regionen explizit und vielleicht auch nochmal zum Ende gesagt, man muss auch nicht immer nur zum Fußball fahren. Ich finde es auch schön, wenn Leute einfach mal so irgendwie woanders hinfahren. Das kann man ja auch nochmal sagen. Man muss das ja nicht immer nur zum Fußball machen, sondern man darf natürlich auch so irgendwie
zum Wandern ins Erzgebirge fahren.
Ja, zum Wandern ins Erzgebirge oder in Spreewald. Da kann man mit dem Kanu nämlich rumfahren. Das ist total schön, kann man am Wochenende verbringen oder auch an die Ostsee.
Guck mal, jetzt ist er wieder in seiner Vermittlerrolle.
Ja, aber ist doch super. Ja. Jetzt müssen wir aber nochmal, bevor wir gleich ganz zu Ende kommen, ich habe es vorhin gesagt, ich möchte jetzt noch einmal sportlich kurz werden. Jeder darf jetzt noch mal kurz durchtippen.
Jetzt will er hier noch
pucken. Ja, nee, weil ich sehr schlecht im Tippen bin, möchte ich einfach nur gucken, ob ich das. Also ich sage Relegation, erste Liga spielt Wolfsburg, kommt in die Relegation, die anderen beiden steigen ab. Elversberg steigt aus der zweiten Liga direkt auf. Paderborn kommt in die Relegation. Über einen Abstieg aus der zweiten Liga äußere ich mich nicht, da bin ich befangen. Und Cottbus geht direkt hoch und Duisburg spielt Relegation.
Mich nervt das, weil wenn ich tippen muss, dann tippe ich mal so, wie ich möchte, dass es passiert.
Ja.
Und das finde ich immer, das ist immer blöd. Weil ich möchte eigentlich, dass Bielefeld die Klasse hält, deswegen glaube ich, Bielefeld wird sich nochmal da unten wieder.
Wer steigt aus der ersten Liga ab? Also wer spielt Relegation?
Da sage ich das gar nicht, wie du, ich sage auch Wolfsburg spielt
Relegation. Wer steigt aus der zweiten Liga direkt auf?
Elversberg,
Hannover, Paderborn. Elversberg, Hannover, Paderborn.
Elversberg.
Und wer spielt Relegation? Hannover oder Paderborn?
Hannover.
Okay. Und dritte Liga?
Ich weiß die Punktekonstellation nicht.
Ist egal, gesagt ist gesagt. Dritte Liga?
Ich würde mir wünschen, dass Essen es irgendwie schafft. Sie werden es aber nicht schaffen. Duisburg wird in die Relegation gehen.
Cottbus direkt hoch.
Cottbus direkt
hoch. So, jetzt kommt der Fachmann.
Das ist ja quasi, ich glaube auch, es wird alles, so wie es jetzt tabellarisch ist, passieren.
Alles?
Ja.
Also Arminia, Relegation.
Wolfsburg spielt gegen Hannover.
Ja.
Relegation. Heidenheim und Pauli gehen runter. Elversberg geht mit hoch. Und Arminia ist auf dem Relegationsplatz.
Ja.
Ja. Dann spielt Arminia gegen Duisburg, oder?
Wäre so jetzt, boah, ja.
Ja, guck, haben wir jetzt mich
aber durch. Und setzt sich aber durch.
Okay, gut, dann haben wir die Tipps. Das waren die kostenlosen Fußballtipps vor der Sommerpause.
Ihr könnt uns jetzt überprüfen,
weil das ist alles schon gespielt.
Ihr wisst es ja jetzt schon längst.
Die Fans sind entweder immer noch himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt.
Exakt.
Ja.
So, und damit, Fabi.
Erstmal nochmal danke an Gregor.
Genau, erstmal von
Gregor. Riesengroßen
vielen Dank für deine Expertise in jeglicher Hinsicht. Wie gesagt, immer gerne wieder. Und wir verabschieden uns damit in die Sommerpause.
In die Sommer-Babypause.
Ja, weil auch wir nehmen beides.
Wir nehmen es so, wie es kommt, weil auch das, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, hat Turit ihr kleines,
ihr
kleines Mädchen im Arm und ist auch himmelhoch jauchzend.
Genau.
Und ich bin zu Tode betrübt, weil ich keinen Podcast mehr mit Turit aufnehmen kann und in der Sommerpause bin.
Ach komm, du freust dich doch mal auf
ein paar Tage. Ich freue mich auch auf Durchatmen, ja, das stimmt.
Und dann hören wir uns spätestens im, ich sag mal, Spätsommer wahrscheinlich. Ende des Sommers.
Ja, können wir euch leider noch nichts sagen, weil das ist natürlich schwer planbar. Wir hoffen natürlich, dass alles
ganz toll läuft
und Turit ganz schnell wieder auf den Beinen ist.
Genau.
Ja, drücken die Daumen. Gregor, dir einen schönen Sommerurlaub, weiß ich nicht. Ob du das
danke,
machst.
Danke. Ja, ein bisschen ist noch zu tun. Ja. Aber wenn die Folge jetzt draußen ist, dann bin ich, glaube ich, lege ich auch die Beine gerade hoch.
So. Sehr schön.
Vielen Dank, dass ich hier da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Wir haben zu danken.
Wir hören uns.
Auf bald.
Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
90 Minuten voller Hoffnung, voller Freude, voller Emotionen. 90 Minuten lang sind wir Fans. Wir sind ein Stadion, wir sind ein Team. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sagen, wir haben gewonnen. Oder wir sagen, wir sind abgestiegen und meinen damit den Verein. Denn jeder Sieg fühlt sich an wie unser eigener. Jede Niederlage genauso. Fußball ist mehr als reine Spielzeit und lässt sich eben nicht in diesen 90 Minuten messen. Es ist die Kneipe um die Ecke, die an Spieltagen voller Leben ist. Oder die Umarmung nach einem Tor mit Menschen, die vorher Fremde waren. Es ist dieser eine Verein, den man sich oft nicht aussucht, sondern der irgendwann Teil von einem selbst wird. Hier wird aus einem Hobby Identität und aus Fremden wird eine Gemeinschaft. Und Orte werden zum Treffpunkt, an dem Menschen zusammenkommen. Vereine sind also nicht nur da, wenn es gut läuft. Sie sind nicht nur Grund zum Feiern. Vereine geben Menschen Hoffnung, auch wenn es gerade nicht gut läuft. Manchmal in Städten, die wirtschaftlich kämpfen, manchmal in einem Alltag, der neben dem Fußball echt schwer scheint. Sie schaffen Arbeit, Gespräche, Erinnerungen und das Gefühl, einfach irgendwo dazuzugehören. Vielleicht bleiben Fans genau deshalb treu, trotz Niederlagen und Enttäuschungen, trotz all dem Leid, das Fußball manchmal mit sich bringt. Denn es bleibt dieses Gefühl. Wir gehen da nicht alleine durch. Im Leben suchen wir oft nach Erfolgen, im Job oder in der Beziehung. Im Fußball ist es anders. Ein Spiel kann man verlieren, aber der Verein oder gar der ganze Fußball, die scheitern nicht. Eine Niederlage ist kein Trennungsgrund, weil Loyalität nicht vom Erfolg abhängt
Und vielleicht ist sie genau deshalb im Fußball so echt und auch so beständig. Doch genau darin liegt auch die Schattenseite. Wenn Zugehörigkeit zur Ausgrenzung wird, wenn der Druck wächst und Leidenschaft in Hass kippt. Fußball verbindet, aber Fußball spaltet eben auch. Und vielleicht zeigt kaum etwas so deutlich, wonach Menschen eigentlich suchen. Nämlich nach Gemeinschaft und nach Hoffnung. Und das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Gregor Rühl, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Ja. Sag, wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht?
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
wir
Zeit.
Jagen Trophäen aus, sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.